Bevor wir Gottes Wort hören, bete ich mit uns. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Glaube, ich bin doch nicht blöd. Eigentlich geht ja dieser Werbespruch ganz anders. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. Mediamarkt, ich bin ja nicht blöd. Werbesprüche müssen ja irgendwie reizvoll sein, die Leute anregen, vor allen Dingen anregen zum Kaufen. Und wenn man dann sagen könnte, als bei uns bekommt ihr noch einen richtig guten Preis, ist das ja etwas, wo man durchaus bei Käufern punkten kann. Aber wer so einem Werbespruch glaubt und meint, also wenn ich diesen Artikel kaufe, so kostengünstig, wie ich ihn dort angeboten bekomme, das ist notwendig, weil ich sonst vielleicht gar nicht weiterleben kann, weil das doch ein Produkt ist, das den Fortbestand der Menschheit garantiert. Wenn ich vielleicht der Meinung bin, mit diesem Produkt einen epochalen Fortschritt erreicht zu haben, der in der Zukunft was Wertvolles ist oder vielleicht der Zukunft eine besondere Wendung gibt, wenn ich davon träume, dass das, was ich da erwerbe, meinem Leben eine ganz neue Qualität gibt und vielleicht sogar noch in Jahrhunderten Bestand hat, wird spätestens beim ersten Defekt, meistens kurz nach Ablauf der Garantieleistung, in die Realität zurückgeholt. Dann ist der Glaube, den man in dieses Produkt oder in die Werbung gesetzt hat, oftmals eine Illusion. Und es ist ja die Frage, ist Glaube eine Illusion, eine unsichere Vermutung, die zwangsläufig zu Enttäuschung führen muss? Deshalb zunächst erstmal, was bedeutet denn eigentlich Glauben? Diese Frage muss geklärt werden, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Also, dass Christsein etwas mit Glauben zu tun hat, das wird wohl niemand bestreiten. Aber das Grundverständnis von Glauben, das kann äußerst unterschiedlich sein. Und wenn wir das nicht beachten, wie wir das Wort gebrauchen oder mit welchem Inhalt wir dieses Wort füllen, dann kann man diskutieren und redet ständig aneinander vorbei. Denn es gibt zwei grundsätzliche, unterschiedliche Vorstellungen und Verständnisse von Glauben. Das eine, das ist das Fürwahrhalten, so der allgemeine Sprachgebrauch. Das andere hat etwas Glauben mit Vertrauen zu tun. Sich auf etwas oder viel besser auf jemanden verlassen, einlassen, ihm vertrauen, das ist das biblische Verständnis. Während der Chor gerade gesungen hat, fiel mir das wieder ein, als wir Kinder waren und auf unserem Schulweg, da gab es ein ganz kleines Häuschen, rundherum ein verwilderter Garten. Und wenn wir aus der Schule gekommen sind, saß eine, also für uns Kinder damals, uralte Frau immer vorm Haus, wenn das Wetter das zuließ. Rosa hieß die. Und Rosa hat sich immer mit uns unterhalten. Da so, was gerade so los war in der Schule und was so. Es war immer ein freundliches Reden und strahlende Augen aus einem Gesicht, was eigentlich nur noch aus Falten bestand. Rosa hatte auch, glaube ich, nicht so sehr viel Zähne mehr. Was für uns Kinder natürlich interessant war. Und manchmal hat sie das uns gesagt, ich habe wieder so das Reißen in den Arschbacken. Ich glaube, das Wetter ändert sich. Ich glaube, morgen wird anderes Wetter. Vielleicht kennt ihr das ja, auch ohne das Reisen. Das heißt doch nichts anderes, als dass man es vermutet. Es könnte so sein. Die Anzeichen, die es gibt, könnten dazu führen, dass morgen sich das Wetter ändert. Und wenn man dann in diesem Sinne über Gott spricht, heißt es doch nichts anderes, als ich weiß nicht genau, ob es Gott gibt. Aber möglicherweise. Glauben bedeutet dann eben möglicherweise das für Wahrhalten. Und in diesem Sinne glauben wahrscheinlich noch sehr viele Menschen in unserem Land an Gott. Manchmal hört man ja auch, ja, in den gottlosen Zeiten, in denen wir leben, das stimmt, glaube ich, so nicht ganz. Wir leben schon in einer ausgesprochenen gläubigen Welt. Allerdings muss man dazu sagen, der Glaube ist mit ganz anderen Inhalten gefüllt. Glaube ist heute eher so wie so ein Container, wo sich jeder so seine Vorstellungen hineinpackt. Die einen glauben an den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, der in Jesus Christus sichtbar, begreifbar, verstehbar geworden ist. Die anderen haben alle möglichen Gottheiten und Götter, an die sie glauben. Die Hindus zum Beispiel glauben an über 300 Millionen Götter. In ihren Glaubensvorstellungen gibt es diese. Als Paulus im Apostelgeschichte 17 nachzulesen in die Stadt Athen kommt, da regt er sich ja, geht er erstmal so blöd durch die Stadt und schaut sich die Stadt an und regt sich ja dann auf über die vielen Götterstatuen und Tempelchen und so Tempel, die es für unterschiedliche Gottheiten da in Athen gegeben hat. Nachweislich sind über 3000 Götter, die in Athen und Umgebung verehrt wurden. Und die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit gehen sogar davon aus, dass es das Zehnfache gewesen ist. Manche sagen, Gott, das ist eher so was Geistiges, irgendwie eine Energie. Manche brauchen überhaupt keinen Gott. Sie glauben eher an das Horoskop, an das, was ihre Wahrsagerin ihr sagen, ans Kartenlegen. Manche glauben immer noch an das Gute im Menschen, an die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. In der ersten Gemeinde, wo ich Dienst getan habe, da war einer, der hat immer gesagt, lange noch vor der Frau Merkel, Gunther, wir schaffen das. Das war immer so sein stehender Spruch, wir schaffen das. Das heißt doch, wir haben Energie und Kräfte genug, um das, was ansteht, zu bewältigen. Der Landesbischof, der inzwischen verstorbene Landesbischof von Bayern, Johannes Friedrich, der hat mal in einer Wochenendbeilage einer Zeitung den Glauben vieler Deutscher so beschrieben: ein wenig Dalai Lama, ein bisschen Marienwallfahrt, gut, der war Bischof in Bayern, ein Schuss protestantischer Antiklerikalismus, also immer so ein bisschen gegen die Pfarrer, einen großen Löffel Esoterik, drei Körnchen Hildegard von Bingen, angerichtet auf einem Salatblatt aus, wir haben doch alle den gleichen Gott. So beschreibt der Landesbischof den Glauben der Deutschen. Ein zusammengewürfelter Glauben mit allen möglichen Vorstellungen. Und wahrscheinlich würden manche das ganz anders beschreiben, aber genauso vieles da hineinpacken. Andere verstehen unter Glauben so eine Art Regelwerk. Das gab es bei den Griechen und bei den Römern, also in der Antike. In der Welt, wo Jesus lebte, wo Paulus unterwegs war, das war ganz klar strukturiert. Es gab viele Gottheiten, die von unterschiedlichen Leuten verehrt wurden. Und es war ganz klar, dass die Menschen die führende Rolle der Götter anerkennen. Das wurde dokumentiert, indem man Opfer brachte, indem bestimmte Rituale durchgeführt wurden. Das war sozusagen das menschliche Tun für die Götter. Und weil der Mensch was tut, erwartet er eine Gegenleistung, das war so. Also haben die Götter die Aufgabe, wenn wir alles erledigt haben, habt ihr die Aufgabe für die Fürsorge des Staates und der Gesellschaft, dass es mir gut geht, dass ich bewahrt bleibe vor Krankheit, Schaden und sonst was, dass ich das Leben genießen kann. Also so ein Geben und Nehmen. Das war griechisch-römische Vorstellung von ihrem Glauben. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass es sich bis heute auch unter Christen so erhalten hat. Ich gebe was, ich gehe zum Gottesdienst und spende ab und zu und dann muss es doch Gott honorieren, was ich tue. Das gibt es also nicht nur damals, sondern auch heute. Glauben ein Fürwahrhalten, aber meistens hat das keine Konsequenzen für den Alltag. Das beeinflusst unser Leben ja nicht, wenn ich etwas für wahr halte. Wenn ich davon ausgehe, möglicherweise könnte es irgendwie einen Gott geben, dann hat man so den Eindruck, das ist ja weit weg, keinen Einfluss auf mein Leben. Das ist so, wie manche eben an die Existenz Außerirdischer denken. Die sind weit weg. Das beeinflusst meinen Lebensalltag und meinen Lebensvollzug nicht. Für Wahrheiten reicht aber nicht aus. Wenn Christen von Glauben sprechen, dann ist das grundsätzlich etwas anders. Grundsätzlich etwas anders als eben ein Fürwahrhalten, sondern Glauben im christlichen Sinn, im biblischen Sinn, ist, dass dieser Glaube mein ganzes Leben verändert und nachhaltig prägt. Wer die Bibel aufschlägt, darin liest, von Menschen liest, dann entdeckt man das. Sie haben an Gott geglaubt, sie haben ihm vertraut und das hat ihr ganzes Leben geprägt. Das sind die zwei Bedeutungen von Glauben. Die Bibel spricht immer von Vertrauen, sich auf jemanden verlassen, sich an ihn binden, sein Leben ihm anzuvertrauen. Und das hat natürlich wirklich Konsequenzen, Auswirkungen bis in die ganz normalen Tätigkeiten des Alltags. Es gibt eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Da wird davon erzählt, dass ein Drahtseilartist über die Niagara-Fälle ein Drahtseil gespannt hatte und anschließend dann auf diesem Drahtseil über die tosenden Wasserfälle hinüber und herübergelaufen ist, alle möglichen Kunststücke gemacht hat, um die Leute zu beeindrucken. Der Applaus war ihm sicher. Und dann hat er eine Schubkarre genommen und hat dann diese Schubkarre mit Steinen gefüllt und über das Drahtseil, über die tosenden Wasserfälle geschoben. Die Leute haben gejubelt, wer traut sich so etwas und wer bekommt das vor allen Dingen hin, ohne abzustürzen. Und dann hat er, soll er gesagt haben, jetzt werde ich einen Menschen in die Schubkarre setzen und über den Seil oder auf dem Seil ihn auf die andere Seite der Niagara-Fälle zu bringen. Glauben Sie, dass ich das kann? Und die Leute haben gejubelt. Natürlich kannst du das. Wir haben es doch gerade gesehen mit den Steinen, die du mit dieser Schubkarre da drüber gebracht hast. Natürlich kannst du das. Und dann hat der Artist gesagt, prima. Und wer von Ihnen möchte sich jetzt in die Schubkarre setzen? An dieser Stelle wird nämlich dieser feine, aber wichtige Unterschied zwischen Fürwahrhalten und Vertrauen sichtbar. Theoretisch zu sagen, natürlich wirst du auch einen Menschen, der in so einer Schubkarre sitzt, über dieses Drahtseil ans andere Ufer bringen. Theoretisch glauben wir dir das. Wir haben das ja schon an anderer Stelle gesehen. Aber sich dann selber hineinzusetzen, sein Leben diesem Menschen anzuvertrauen, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich nur gedanklich glaube, mit Gott rechne, oder ob ich von seiner Existenz überzeugt bin und mich auf Gedeih und Verderb dem lebendigen Gott anvertraue. Es ist eben nicht egal, sozusagen, Hauptsache ich glaube irgendwas, sondern was ich glaube. Entscheidend ist, dass dieser Glaube mir Halt gibt, einen verlässlichen Halt gibt. Denn es ist ja wahr, wir brauchen einen Halt in unserem Leben. Wir suchen nach Halt in unserem Leben. Die Hauptsache aber ist nicht, dass wir irgendetwas glauben, sondern es ist entscheidend, dass wir etwas Verlässliches glauben. Glauben in diesem Sinne eben Vertrauen, sich dem lebendigen Gott anvertrauen, sich an ihn binden, ist keineswegs nur eine Sache des Glaubens, der Religiosität, sondern eine ziemlich alltägliche Angelegenheit. Wie verhalten sich Glauben und Wissen? Tag vertrauen wir ja unser Leben jemanden an. Das ist so. Wer in einen Bus steigt, vertraut sich diesem Busfahrer an. Und im Zug ist es genauso. Ich vertraue mich diesem Menschen an. Ich vertraue darauf, ich glaube, der Bus ist einigermaßen in Ordnung, dass der mich von A nach B bringt. Und der Busfahrer ist so gut drauf, dass er den Bus wohl zu lenken weiß. Ich setze also mein Leben täglich dafür ein oder mein Leben ein, weil ich glaube. Ich glaube, dass das funktioniert. 100% kann ich das ja in den meisten Fällen nicht überprüfen. Also keiner wird ja in den Bus einsteigen und sagen, du bist zwar der Busfahrer, aber ich hätte gerne mal deine Personenbeförderungserlaubnis gesehen. Da kann es sein, du fliegst gleich wieder raus. Keiner wird jedes Mal, bevor er in sein Auto steigt, erstmal mit dem Radkreuz um das Auto schleichen und gucken, ob die alle Radmuttern fest sind. Ich war beim Radwechseln, ich habe die Winterreifen draufgezogen, ich vertraue darauf, dass die ganzen Muttern wieder ordentlich angezogen haben. Ich war noch 200 Kilometer nochmal dort, dann haben die das nochmal überprüft, ich vertraue darauf. Und da fahre ich den ganzen Winter damit. Keiner wird am Bahnhof erstmal mit dem Zugbegleiter oder mit dem Zugführer am Zug entlang gehen und sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat, ob das alles in Ordnung ist. Könnt ihr mir vielleicht mal die Wartungsprotokolle zeigen, damit ich dann auch wirklich sicher gehe? Leute, das wird ja alles nicht passieren. Wenn wir gesund nach Hause gekommen sind, wenn wir gesund, wohlbehalten ans Ziel gelangt, dann merke ich dieses Vertrauen in Menschen oder in Maschinen ist nicht missbraucht worden. Es hat funktioniert, jedenfalls so weit. Und so glauben wir ja letztlich jeden Tag. Es ist interessant, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Leute alles glauben, wenn man behauptet, Wissenschaftler hätten es herausgefunden. Also man kann sozusagen nochmal eine Schippe drauflegen, sagen, wenn du mir das nicht glaubst, dann könnt ihr euch vielleicht auch merken. Immer sagen, Wissenschaftler haben herausgefunden. Dann bist du immer auf der guten Seite. Dann glauben sie dir alles. Natürlich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird, aber wir können das mit absoluter Sicherheit vorher nicht wissen. Wir vertrauen und erfahren, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt war. So funktioniert das Leben. Es besteht aus größeren oder kleineren Glaubenswagnissen. Glauben gehört also so ganz normal zu den Grundlagen unseres täglichen Lebens. Ohne Glauben funktioniert unser Leben nicht. Jeder Mensch glaubt dauernd. Glauben als Notwendigkeit wie Atmen und Essen. Aber genauso wie Atmen und Essen kommt es nicht darauf an, dass wir atmen und essen, sondern was wir atmen und essen. Und Glaube setzt dann auch ein bestimmtes Risiko voraus. Ich verlasse mich an vielen Stellen darauf, wenn ich in die Gaststätte gehe, auf den Koch, auf das Servicepersonal, dass sie zwischendurch zwischen Küche und Tisch nicht das Essen austauschen. Ich habe vielleicht einige Informationen über das Essen, das was in der Karte steht, und dann muss ich entscheiden, langen die Informationen, lasse ich mich darauf ein. Wenn ich skeptisch bin, werde ich vielleicht vorher prüfen oder prüfen lassen. Das gab es ja in vergangenen Jahrhunderten, dass Menschen, die meistens Macht hatten und manchmal auch Angst hatten, um diese Macht zu verlieren, dass die Vorkoster angestellt haben. Und das Anstoßen war ja auch zum Beispiel so etwas, um sicher zu gehen, dass man nicht vergiftet wird. Anstoßen, das, was wir nur so, dass die Gläser so bling machen. Das war eigentlich ja so nicht gedacht. Früher hatte man endordentliche Krüge, dann wurde richtig angestoßen und der Sinn dieses Anstoßes war, dass sozusagen Wein oder Bier oder was man eben so getrunken hat, sozusagen von einem Glas oder von einem Becher in den anderen schwappte, damit man sicher gehen konnte, dass man nicht vergiftet wird. Das war der Sinn und Zweck. Das solltet ihr bei so schönen Gläsern nicht probieren. Ich vermute, die Gläser halten das nicht aus. Also manche Erkenntnis kann ich selber gewinnen und manchmal muss ich es einfach drauf ankommen lassen. Es wird immer wieder das Wichtigste sein, was wir glauben und wem wir glauben. Wem ich den Falschen vertraue, werde ich enttäuscht, betrogen. Manchmal könnte es mir sogar das Leben kosten. Und dann hört man ja oftmals so den Satz, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört. Das ist natürlich völliger Unsinn. Unser Leben funktioniert nämlich gerade andersherum. Erst kommt der Glaube und dann das Wissen. Wissen setzt Glaube voraus. Also wenn man das zum Beispiel mal an den Flugpionieren festmachen würde, die sozusagen davon geträumt haben, wie Otto Lilienthal, der Mensch kann fliegen. Ja, meistens auf die Fresse, aber sonst nichts. Die haben es aber probiert. Sie haben Rechnungen gemacht, sie haben beobachtet, wie funktioniert das bei den Vögeln. Sie haben probiert, vielleicht konstruiert, aber schließlich mussten sie das testen, was sie da ausprobiert haben. Sie mussten sich darauf verlassen, unsere Berechnungen stimmen. Sie glaubten, die Flugmaschine, die wir zusammengezimmert haben, und das waren ja manchmal wirklich so zusammengezimmerte Dinger, die heben ab und mit denen kann man auch einigermaßen gut wieder landen. Und erst sozusagen, als sie das ausprobiert haben, wurde ihr Glaube bestätigt. Wir glauben, dass wir fliegen können und wir sind am Anfang nicht so weit, aber wir sind geflogen. Deshalb ist es immer gut, mal kritisch zu überprüfen, was ich glaube und worauf ich vertraue. Worauf baue ich mein Leben? Was bestimmt mein Leben? Was gibt mir Halt? Was gibt mir Sicherheit? Wir können es natürlich darauf ankommen lassen und sagen, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber häufig ist es ja so, dass Menschen erst ins Nachdenken kommen, was ihnen Halt bietet, wenn ihr Lebenshaus schon mächtig ans Schwanken gekommen ist. Wenn es bedrohliche Risse bekommen hat, wenn vielleicht Teile schon eingestürzt sind. Und das geht ja manchmal in unserem Leben ganz schnell. Wenn eine Krankheitsdiagnose über uns kommt, wenn man plötzlich freundlich, aber bestimmt gesagt bekommt, wir können eigentlich in unserer Firma ohne dich nicht leben, aber ab morgen werden wir das mal ausprobieren, du brauchst nicht mehr kommen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn eine Ehe zerbricht, was dann? Hoffentlich bleibt noch genügend Zeit zu gucken, wo kann ich neu aufbauen. Das, was bisher war, hat mir keinen Halt geboten. Wo finde ich wirklich Halt? Welchen Lebensgrundlagen vertraue ich? Glauben kritisch zu hinterfragen, meinen Glauben kritisch zu hinterfragen, ist schon nicht ganz unwichtig. Hinterfragen, worauf baue ich? Worauf setze ich mein Vertrauen? Wem vertraue ich? Glauben im biblischen Sinn heißt, ich vertraue ganz auf den lebendigen Gott, auf seinen Sohn Jesus Christus. Ich habe eine Lebensbeziehung mit ihm. Ich habe ihn an einer Stelle meines Lebens mal gesagt, Herr, ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich will mit dir leben, dir vertrauen, dir nachfolgen. Im Leben und im Sterben sozusagen mich an dich halten. Das wird wahrscheinlich deutlich, wenn wir mal, wenn so beim Reden nicht mehr sagen würde, ich glaube an, sondern dieses an mal weglässt. Also nicht, ich glaube an Gott, sondern ich glaube Gott. Ich glaube nicht an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Lasst mal das an weg. Ich glaube ihm, nämlich Jesus, was er über Gottes Liebe mir berichtet, mir weitersagt. Ich richte mein Leben darauf ein. Ich glaube ihm, dass er mit meiner Schuld und Sünde fertig wird, weil er dafür am Kreuz gestorben ist und er der Einzige ist, der mir grundlegend vergeben kann, Sünde aus der Welt schafft, dass sie nie wieder eine Rolle spielt. Ich glaube ihm, dass er mir Leben gibt, dass sich der lebendige Gott nicht mehr aus der Hand reißen lässt. Dass sozusagen eine Perspektive in Gottes neue Welt bekommt. Ich glaube ihn und deshalb binde ich mein Leben an ihn. Ich glaube ihm und darum binde ich mich an ihn. Und ich kann nicht sagen, ich glaube an Jesus und lebe dann so weiter wie bisher. Das funktioniert nicht. Das gibt es. Aber dann hält dieser Glaube meistens nicht lange durch. Menschen, die in diesem Sinne glauben, die sind Christen. Ich glaube dem, was Jesus sagt. Ich glaube ihm so, dass ich ihm folge. In meinem ganzen Leben. Natürlich gibt es auch in unserem Glaubensvollzug, in unserem Leben, so eine Art Wellenbewegung. Manchmal kommt man gut voran, ist glücklich, Jesus hinterhergehen zu dürfen. Manchmal fällt man wieder zurück. Besorgniserregend wird es dann, wenn wir uns dauerhaft von Jesus wegbewegen. Auch das, davon berichtet die Bibel. Es gibt mal ein, man liest da fast darüber hinweg, was der Paulus mal am Ende eines Briefes schreibt. Da liest man dann ja oftmals im Neuen Testament, ich grüße euch, Paulus schreibe das mit meiner eigenen Hand unter diesen Brief und es grüßen euch und dann werden oft die Mitarbeiter benannt. Manchmal lässt er grüßen, grüßt die und die und die. Und dann erzählt er manchmal auch noch am Ende des Briefes, ich habe Timotheus in Ephesus zurückgelassen, dort hat er weiter zu arbeiten und so weiter. Und dann steht mal an einer Stelle, Demas hat mich verlassen und ist nach, ich weiß nicht wohin er gezogen ist, glaube ich Korinth. Das kommt gleich, ja. Er ist in die Stadt gezogen und hat die Welt lieb gewonnen. Das hat es auch gegeben. Menschen, die mit dem Paulus unterwegs gewesen sind, von Jesus weitererzählt haben. Und dann dieser Demas, der sich von Jesus wegbewegt, die Welt lieb gewinnt. Das ist dramatisch und das ist höchst gefährlich, dass es so eine Wellenbewegung gibt, dass das gehört wahrscheinlich zum Christsein, aber sich immer wieder sozusagen anzuschließen, in der Nähe und an Jesus dran zu bleiben. Nicht umsonst hießen ja oder wurden die Christen als erstes nicht als Christen bezeichnet, sondern als Anhänger des Wegs, nämlich des Wegs hinter Jesus her. Das hat diese Menschen, die später Christen genannt wurden, ausgemacht. Und aus diesem Grund, dass wir an Jesus dranbleiben, ihm vertrauen, gibt es immer auch in der Bibel Vorbilder des Glaubens. Und ihr hattet ja im Oktober Bibeltage, wo euch diese Menschen vor Augen gestellt worden sind, die uns ermutigen, in der Verbindung mit dem lebendigen Gott zu leben und zu bleiben. Die uns trösten, wenn wir wieder ein Stück zurückgeblieben sind. Uns ermutigen, komm, schließ wieder auf. Und die uns davor warnen, von Jesus wegzugehen. Im Römerbrief, Kapitel 4, schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom Folgendes. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund der Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtungen. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Worum geht es im Glauben? Im Glauben geht es um Blickwechsel. Das ist ja ein, wenn man den Duden anschaut, ein wunderbar zweideutiges Wort. Blickwechsel. Also das einmal heißt es ja, dass Zweie den Blick wechseln. Sie schauen sich gegenseitig an. Schau mir an die Augen, Kleines. Gab es mal einen Film. Sie schauen sich an, tief in die Augen. Das andere, Blickwechsel, da schaue ich von einer Stelle auf eine ganz andere Stelle. Also ich wende mich von etwas ab, um etwas Neues in den Blick zu bekommen. Glauben ist Blickwechsel. Darum geht es im Glauben. Erstmalig, wenn es mir deutlich wird, dass es einen Herrn und Heiland Jesus Christus gibt, der mich aus der Verlorenheit herausrettet und mir neues Leben schenkt, dem ich mein ganzes Leben anvertrauen kann. Und dann im Prinzip immer wieder neu. Ich wende meinen Kopf, der sonst auf mich blickt, auf die anderen blickt, auf die manchmal unschönen Dinge, die mich umgeben und mit denen ich irgendwie klarkommen muss, von dem allen wegblicke, auf Jesus Christus schaue, der am Kreuz hängt, der sich für mich gegeben hat, der über Sünde, Tod und Teufel, so hat es mal der Martin Luther beschrieben, triumphiert. Ich richte meinen Verstand, mein Herz, mein Vertrauen, meine Hoffnung ganz auf ihn. Und das schreibt der Paulus, das ist bei dem Urvater sozusagen der Juden sichtbar, bei Abraham. Der schaut nicht auf seine Mittelmäßigkeiten. Er schaut nicht auf sein Versagen und seine eigenen Wege, auf die wenigen Sternstunden seines Lebens, sondern Abraham schaut auf Gott, auf die Gnade und die Hilfe, die von dort kommt. Das ist Blickwechsel. Und deshalb nutzt der Paulus Abraham als Vorbild. Vorbild, das ist ja einer, wo man angeregt wird, macht's so nach. Schaut nicht auf euch, sondern schaut auf Jesus Christus. Schaut auf Gott, der den Gottlosen gerecht macht. Darum geht's. Blickwechsel. Sich hinwenden mit seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Menschsein und auf den lebendigen Gott schauen. Glaube heißt auf Jesus sehen, der Gott uns sichtbar macht oder der uns Gott begreifbar macht. Ein Blick auf den Gekreuzigten, der unsere ganzen Schaden aufhebt, ihm vertrauen, ihn lieben, ihn um Vergebung bitten, auf seine Gnade und Vergebung hoffen, Hoffnung setzen auf ihn allein. Allein durch diesen Glauben, nämlich an diesen Glauben an Jesus Christus, werden wir gerechtfertigt, gerecht, brauchbar, annehmbar für den lebendigen Gott, so wie Abraham, den der Paulus hier beschreibt im Römerbrief. Darauf kann ich mich verlassen, darauf kann ich ein Leben bauen. Also schau nicht auf dich selber, nicht auf die Kleinlichkeiten und Kleinheiten des Alltags, nicht auf deinen Kleinglauben, auf dein Versagen, sondern, Leute, schaut auf Jesus. Im Hebräerbrief heißt es mal, Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Schaut auf ihn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Danke, Herr, dass wir, wenn wir dich reden hören in deinem Wort und sehen, was du getan hast, dass wir darin das Tun und Reden des lebendigen Gottes sehen. Danke, Herr, dass du uns zum Glauben und zum Vertrauen auf dich einlädst. Und Herr, bewahre uns davor, dass wir diese Einladung von dir überhören. Bewahre uns davor, Herr, wo wir anderen Dingen, anderen Menschen glauben und vertrauen, wo wir Halt und Hilfe von anderen Dingen erwarten. Herr, lass uns umkehren zu dir, dass wir in unserem Leben und in unserem Alltag immer auf dich schauen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke dafür, Herr. Wir geben dir die Ehre und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.